DW Menschen und Märkte.
Cameron gewinnt in Großbritannien. Chinas Exporte brechen ein und deutsche Biotech-Firmen zieht es nach New York. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Vor der Wahl in Großbritannien war viel über mögliche Turbulenzen an den Finanzmärkten spekuliert worden, sollte es keinen klaren Sieger geben. Nun steht fest, der bisherige Premierminister David Cameron von den konservativen Tories kann weiter regieren, diesmal sogar mit absoluter Mehrheit. Alexander Schmidt über die Reaktionen der Märkte.
In London reagieren die Anleger erleichtert auf den klaren Sieg der Konservativen. Abzulesen am britischen Pfund, das gegenüber dem Euro 3 Cent an Wert gewinnt, und am FTSE, dem führenden Aktienindex, der zeitweise fast 2% zulegt. In Frankfurt dagegen hält sich die Euphorie in Grenzen, denn die Börsenprofis wissen, dass Regierungschef David Cameron seine Landsleute über einen Verbleib des Landes in der EU abstimmen lassen möchte. Für Carsten Pczeski, Chefvolkswirt der ING DiBa, heißt das,
dass man sich vorbereiten muss auf einen möglichen Austritt Englands, Großbritanniens aus der Union.
Relativ entspannt sieht das Nikolaus Heinen, Europaexperte der Deutschen Bank.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Cameron eine Volksabstimmung erst nach einer Nachverhandlungsrunde mit der Europäischen Union anstrebt. Und das wird dann frühestens 2017, 2018 der Fall sein. Also viel Zeit für Europa, sich zu einigen, und natürlich noch einige Zeit für Großbritannien, einige Extrawürste herauszuhandeln, die dann die Stimmung in Großbritannien wahrscheinlich wieder für die Europäische Union und für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union drehen könnte.
Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sieht den Schaden im Falle eines Austritts eher bei Europa.
Dann würde die Europäische Union geschwächt. Großbritannien ist ein dynamisches Land. Die Wirtschaft wächst seit 2, 3 Jahren deutlich schneller als der Rest der Europäischen Union. Und die Europäische Union würde dann ein wichtiges Mitglied, ein Gründungsmitglied verlieren.
Immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft Europas. Entscheidend dürften zunächst also die Verhandlungen mit der Europäischen Union werden. Während Nikolaus Heinen mit weiteren Vergünstigungen für die Briten rechnet, sieht Carsten Pczeski das eher skeptisch.
Ja, die Engländer möchten natürlich eine Extrawurst haben, das ist ganz deutlich. Das wäre das Szenario, auf das Herr Cameron oder die meisten Briten abgehen würden. Da würden sie sofort unterschreiben. Das heißt, keine Rechten, keine Pflichten, aber nur noch wirklich die Vorteile Europas genießen. Ich sehe nicht, wie Europa jetzt Großbritannien noch mehr Extrawürste kochen würde. Ich denke, dass auch hier so ein bisschen das Maß voll ist.
Entscheidend dabei wird auch sein, wie stark Großbritannien von seiner Mitgliedschaft in der EU profitiert. Deutsche Bank-Volkswirt Nikolaus Heinen.
Über 50% der Exporte Großbritanniens gehen in die Europäische Union, den europäischen Binnenmarkt. Großbritannien braucht Europa daher. Und wenn es zu einer Neuverhandlung der britischen EU-Mitgliedschaft kommt, dann wird auf jeden Fall gesichert sein, dass Großbritannien weiterhin einen Zugang zum europäischen Binnenmarkt hat.
Etwa nach dem Vorbild der Schweiz, das mit den EU-Ländern relativ freizügig handeln darf. Am Tag nach der Wahl ist alles noch offen, doch gerade diese Unsicherheit sieht Chefvolkswirt Carsten Pczeski als eine ernsthafte Gefahr.
Großbritannien braucht Investitionen, nur wer möchte jetzt in den kommenden Monaten in Großbritannien investieren, wenn einfach dieses Damoklesschwert eines Austritts aus der Europäischen Union über Großbritannien hängt? Ich denke, dass das die große Gefahr ist, dass man deutlich wieder abrutschen wird beim Wirtschaftswachstum.
Das haben offenbar auch einige Anleger erkannt. Die Euphorie an der Londoner Börse und beim britischen Pfund hat sich am Mittag schon wieder etwas gelegt.
Der Wahlsieg der Konservativen bedeutet für die Europäische Union also ein neues Feilschen über mögliche Extrawürste für die Briten. Die EU-Kommission signalisierte heute in Brüssel ihre grundsätzliche Bereitschaft für Verhandlungen, warnte aber gleichzeitig vor überzogenen Erwartungen. Holger Roman.
Ein fairer Deal für Großbritannien, das ist das Angebot von EU-Kommissionspräsident Juncker an den Wahlsieger Cameron. Man wolle konstruktiv mit der neuen Regierung zusammenarbeiten, so Junckers Chefsprecher auf die Frage, wie er den Ausgang der Unterhauswahlen und das angekündigte Referendum kommentiere. Die EU-Kommission will zunächst abwarten, welche Reformvorschläge aus London kommen. Und man betont, Vertragsänderungen seien nicht einfach. Alle 28 Mitgliedsländer müssten zustimmen. Der Kommissionschef sei jedenfalls bereit, sich bald mit Cameron zu treffen. Allzu hoch, auch das scheint klar, darf der Preis, den die Briten fordern, nicht sein. Das Projekt Europa dürfe nicht sinnentleert werden, heißt es dazu aus Brüssel. Und der Fraktionschef der Christdemokraten im EU-Parlament Weber ergänzt, die vier Grundfreiheiten, also freier Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, seien nicht verhandelbar. Für den Fall seiner Wiederwahl hat Premier Cameron den Briten für 2017 eine Volksabstimmung über den Verbleib in der EU versprochen. Vorher will er die Bedingungen für die Mitgliedschaft neu aushandeln. Kritiker fürchten, London könnte weitere Ausnahmeregelungen erpressen. Befürworter sehen eine Chance, die Union nach der Eurokrise grundlegend zu reformieren.
Das Wachstum in China ist stark von den Exporten abhängig. Die Regierung will diese Abhängigkeit langsam verringern und dafür den Konsum im Land stärken. Dass dieser Plan noch nicht funktioniert, zeigen die heute veröffentlichten Zahlen. Die Exporte und die Binnennachfrage sind überraschend stark eingebrochen. Aus Shanghai Markus Rimmele.
Analysten hatten mit einem Plus von mehr als 2% gerechnet. Am Ende sind die Ausfuhren im Jahresvergleich aber um 6,4% gesunken, auf Dollarbasis berechnet. Das teilte die Zollverwaltung in Peking mit. Eine der Ursachen für die schlechte Entwicklung ist die schwache globale Nachfrage. Außerdem bereitet der Kursanstieg der chinesischen Währung Probleme sowie die steigenden Lohnkosten. Beides macht chinesische Produkte im Ausland teurer. Auch die Importe fielen stärker als erwartet, um mehr als 16%. Das deutet auf einen schwachen Binnenkonsum hin. Auch die Erzeugerpreise gehen zurück, die Industriegewinne ebenfalls, der Immobilienmarkt kränkelt, der Abwärtsdruck in der chinesischen Wirtschaft hält an. Die Regierung könnte nun mit weiteren Konjunkturmaßnahmen reagieren, etwa neuen Infrastrukturprojekten und einer weiteren Zinssenkung. Im ersten Quartal des Jahres ist Chinas Wirtschaft um 7% gewachsen. Die Rate dürfte sich übers Jahr aber weiter verringern. Der Internationale Währungsfonds rechnet mit einem Wachstum von 6,8% fürs Gesamtjahr. Indien wird in diesem Jahr voraussichtlich zum ersten Mal seit dem Ende der 90er Jahre schneller wachsen als China, allerdings ausgehend von einem sehr viel niedrigeren Niveau.
Während der deutsche Autobauer Volkswagen mit einer internen Führungskrise und zahlreichen Baustellen beschäftigt ist, legt der japanische Konkurrent Toyota ein Rekordergebnis vor. Der größte Autohersteller der Welt will die guten Zahlen in diesem Jahr sogar noch übertreffen. Aus Tokio Jürgen Hanefeld.
Der größte Autobauer der Welt schwimmt im Geld. Auf der Jahrespressekonferenz in Tokio meldete Toyota einen Betriebsgewinn von 2,75 Billionen Yen, rund 20 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung um 20% im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings trägt der Hersteller nicht allzu viel zu diesem Ergebnis bei. Es ist hauptsächlich dem billigen Yen zu verdanken. Allerdings hätten auch Einsparungen dazu beigetragen, den rückläufigen Absatz aufzufangen. Immerhin hat Toyota den Umsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr um 6% steigern können. Erfolge mit Pickups und SUVs in den USA und mit Hybridfahrzeugen in Europa tragen zu diesem guten Ergebnis bei. Das soll noch besser werden. Für das laufende Jahr peilt der japanische Konzern einen weiteren Rekordgewinn an. Welchen Anteil das Händlernetz in Deutschland daran haben wird, ist noch nicht klar. Es soll offenbar deutlich schrumpfen.
Im Bahnverkehr, beim Strom, beim Telefonieren und beim Internet gibt es eine ähnliche Problematik. Verschiedene Wettbewerber nutzen dasselbe Netz, um ihre Kunden zu bedienen. Um zu verhindern, dass die Besitzer der Netze ihre Macht missbrauchen, gibt es in Deutschland die Bundesnetzagentur. Die staatliche Behörde soll überwachen, regulieren und notfalls eingreifen, wenn der Wettbewerb behindert wird. Heute legt die Agentur ihren Jahresbericht vor. Birgit Becker berichtet.
Die Energiewende ist derzeit das wichtigste Thema für den Präsidenten der Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann.
Eigentlich ist es total einfach. Der Kern der Energiewende besteht darin, Kernkraft abzuschalten, Erneuerbare zuzuschalten. Die Erneuerbaren stehen nicht am gleichen Standort wie die Kernkraftwerke, die abgeschaltet werden. Und deswegen brauchen wir Leitungen, die den Strom, der dort erzeugt wird, dorthin bringen, wo er dann fehlt, nämlich im Süden.
Ein großer Teil des erneuerbaren Stroms wird in Windparks in der Nordsee erzeugt. Von dort muss er dann per Stromleitung in den Süden transportiert werden. Dort stehen viele der Kernkraftwerke, die schon abgeschaltet sind oder in den nächsten Jahren abgeschaltet werden. Eine neue Stromleitung ist bald fertig. Die Thüringer Strombrücke schließt endlich die Lücke zwischen den Stromnetzen der alten und der neuen Bundesländer. Sie soll Anfang 2016 fertig sein. Nicht zufrieden ist Hohmann insgesamt mit dem eher schleppenden Ausbau der neuen Leitungen. Viele Bürger seien skeptisch, ob die neuen Leitungen nötig sind und ob sie vor ihrer Haustür nötig sind.
Wir haben viele Diskussionen, wir sind viel vor Ort bei den Bürgern, reden mit den Bürgern, versuchen zu erklären, warum überhaupt das Ganze notwendig ist. Ich hoffe immer noch, dass die Politik dann auch die entsprechende Unterstützung gewährt.
Dann könne der Ausbau der notwendigen Stromtrassen schneller vorangetrieben werden, so Hohmann. Zum Beispiel der Ausbau der Südlink-Trasse von Schleswig-Holstein bis in den Süden der Republik. Noch befinde sich die Planung in einem Anfangsstadium. Es gibt Widerstand gegen die Südlink, vor allem aus Bayern.
Ein Ergebnis des Bayerischen Energiedialogs ist eben, dass es eine Stromlücke perspektivisch gibt in 10 Jahren und dass man sich in Bayern Gedanken darüber macht, wie man die schließen kann, zum Beispiel durch Gaskraftwerke, aber eben auch durch Trassen. Das ist halt das Thema, über das dann auch mal entschieden werden muss.
Jochen Hohmann hofft, dass die Südlink spätestens im Jahr 2022 fertig ist, denn dann wird das letzte deutsche Kernkraftwerk vom Netz gehen. Die Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen ab Ende Mai soll stabileres und schnelleres Internet vor allem in den ländlichen Raum bringen, das verspricht Hohmann. An der Versteigerung dürfen nur Unternehmen teilnehmen, die technisch, personell und finanziell in der Lage sind, die Versorgungsverpflichtung zu erfüllen. 3 Unternehmen haben sich dafür qualifiziert.
Diese Unternehmen müssen bestimmte Versorgungsauflagen erfüllen. Das muss jedes Unternehmen 98% der Fläche im Bundesgebiet erreichen mit der verbesserten Ausstattung und mindestens 97% in jedem einzelnen Bundesland.
Beobachter rechnen damit, dass dabei mindestens 1,5 Milliarden Euro in die Bundeskasse und damit in den Breitbandausbau fließen werden. Im Bereich Telekommunikation werde die Bundesnetzagentur immer stärker als Serviceanlaufstelle für Bürger wahrgenommen, sagt Hohmann.
Wir haben im vergangenen Jahr im Bereich Verbraucherbeschwerden Telekommunikation 290.000 Anfragen bekommen. Und das würde ich gerne auch immer wieder den Menschen sagen. Wenn es ein Problem im Telekommunikationsbereich, aber ebenso auch in den anderen Bereichen gibt, dann kann man sich vielfach an die Bundesnetzagentur wenden und dass es im Interesse der Verbraucher geschieht.
Die Bundesnetzagentur ist auch für die Bahn zuständig. Auf den aktuellen Streik habe sie allerdings keinen direkten Einfluss, so Jochen Hohmann. Aber aus seiner Sicht werde mit dem Streik der Wettbewerb zwischen Bahn und anderen Anbietern durchaus gefördert.
Es waren doch nur noch die Wettbewerber und nicht mehr die Deutsche Bahn. Insofern ist der Streik ein Förderprogramm für den Wettbewerb, wenn Sie so wollen.
Der Jahresbericht der Bundesnetzagentur, Birgit Becker, berichtete. Die Heidelberger Firma Affimed ist ein junges Unternehmen, das an neuen Therapien zur Krebsbehandlung forscht. Dafür braucht man einen langen Atem und viel Geld, denn eine Garantie auf Patente gibt es nicht. Affimed und andere Biotech-Firmen versuchen ihr Glück daher an der Börse. Allerdings nicht in Frankfurt, sondern in New York. Von dort Philipp Hassemer.
Die Technologiebörse in New York. Hier eilt der Index Nasdaq seit Jahresanfang von Rekord zu Rekord und erklomm Mitte April ein Allzeithoch. Mit von der Partie das deutsche Biotech-Unternehmen Affimed aus Heidelberg. Es ist seit vergangenem Herbst an der Nasdaq gelistet. Geschäftsführer Adi Höss über den Börsengang.
Hier ist ein sehr großes Volumen an Finanzierung möglich und das ist letztendlich der Auslöser gewesen. Ein zweiter Grund ist, dass auch alle unsere sogenannten Peer Companies hier in den USA gelistet sind und wir uns dementsprechend direkt mit diesen Firmen vergleichen können, insbesondere dann, wenn wir vor Investoren stehen und denen unsere Technologie bzw. unsere Produkte erklären.
Denn viele Biotech-Startups und Firmen in Deutschland haben trotz umfangreicher Gründungsfinanzierung Schwierigkeiten, Kapital für ihre aufwendigen und langwierigen klinischen Studien zu finden. Weltweit ist die Biotech-Industrie eine der kapitalintensivsten. Luke Timmermann vom Timmermann Report, einer Online-Fachzeitschrift für die Branche. Er schreibt seit mehr als 15 Jahren über die Industrie.
It's a very unusual, non-traditional sort of business, where you have to
Es ist ein sehr ungewöhnliches Gewerbe. Im Voraus müssen große Summen langfristig investiert werden und die Unternehmen machen lange keine Gewinne. Traditionelle Bewertungs- und Finanzierungskriterien greifen nicht. Man braucht Wagemut und einen gesunden Appetit auf hochriskante spekulative Investitionen. Und das ist einfach mehr die amerikanische Art.
Seit knapp 9 Jahren hat es keinen Biotech-Börsengang in Deutschland gegeben. Während allein im vergangenen Jahr 7 europäische Unternehmen an die Nasdaq gingen. Der Biotechnologieindex an der Nasdaq hat sich in den letzten 3 Jahren fast verdreifacht. Die Heidelberger Firma Affimed hat über 56 Millionen Dollar einsammeln können und das Geld in weitere klinische Studien zur Krebstherapie investiert.
Ich denke, es ist eine Chance. für ganz Europa. Sie sehen ja, dass es auch viele Firmen aus Europa heraus nutzen. Also man sieht, dass die Idee letztendlich, sich dem Kapitalmarkt zu öffnen, essentiell ist, um Firmen dementsprechend zu finanzieren. Und die Volumina, die man hier in den USA in eine Firma holen kann, sind sehr, sehr hoch. Die Börsengänge zwischen 50, 100, 150 Millionen Dollar. Und das Kapital wäre derzeit in Europa nicht zur Verfügung.
Und solche Chancen scheinen weiterhin nötig zu sein. Ein Bericht der Deutschen Bank zeigt, dass Forschung und Innovationen der deutschen Biotechnologiebranche rückläufig sind. Während 2007 noch rund die Hälfte der Umsätze in Forschung und Entwicklung gesteckt wurde, war es 2013 nur noch ein Drittel. Vor allem, weil Risikokapital meist fehlt. Adi Höss.
Also es gibt immer wieder sehr gute Firmen, die ja auch hochinnovative Arbeit machen, die auch die richtige Zielsetzung haben. Aber in der Summe ist es natürlich verschwindend gering im Vergleich zu dem, was hier in den USA passiert. Uns geht damit auch diese Gründergeneration ab, die in der zweiten und dritten Welle weitere Firmen aufbauen würden. Da ist in den USA natürlich eine ganz andere Basis.
Auch 2015 planen weitere Biotech-Firmen aus Europa, darunter auch wieder einige aus Deutschland, einen Börsengang in New York. Die hohen Kosten und strengen Anforderungen schrecken nicht ab. Dabei gehe es nicht darum abzuwandern, sondern mit dem Geld aus den USA die europäischen Tätigkeiten zu sichern. Adi Höss.
Wir hätten große Probleme gehabt, die Firma weiter zu finanzieren. Dementsprechend ging es um unsere Entwicklung, um unsere Arbeitsplätze. Und das ist zumindest jetzt mal für 2 Jahre gesichert. Vorher hatten wir eine Sicherung von ungefähr 6 Monaten. Also es hat unsere Stabilität enorm erhöht.
Die USA als Chance für Europa, um dort Arbeitsplätze und Fortschritt zu sichern. Zudem seien Europa, Amerika und überhaupt der globale Markt in der Biotech-Branche nicht wirklich zu trennen, meint Biotech-Spezialist Luke Timmermann.
The industry is inherently international.
Die Industrie ist sehr international. Eine Firma kann etwa in Europa ansässig sein, dort ihre Forschungslabore haben, aber akademische Mitarbeiter dann in Forschungszentren in den USA beschäftigen. Vielleicht haben sie Investoren, Partnerschaften mit Pharma-Riesen auf beiden Kontinenten. Einfach gesprochen, wenn sie ein Biotechnologie in Europa leiten, sind die Chancen hoch, dass sie regelmäßig im Flugzeug Richtung USA sitzen.
The chances are pretty high that you are on a plane to the US on a pretty regular basis.
Deutsche Biotech-Firmen zieht es nach New York an die Nasdaq, Philipp Hassemer berichtete. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.